Muss dein Kind immer wieder alle Aufgaben mit den Augen sehen, damit es sie richtig ausrechnen kann? Und klagst auch du hin und wieder darüber, dass dein Kind nicht gut Kopf rechnen kann? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen zum Podcast im Würfelhaus, bei dem sich alles darum dreht, was Eltern und Kinder beim Lernen bewegt und was ihnen hilft, gut durch die Grundschulzeit zu kommen. Heute erfährst du von mir, wann und wofür das Kopfrechnen benötigt wird, warum so viele Lehrkräfte das sehr intensiv mit den Kindern üben, aber auch, was am Kopfrechnen so schwierig ist, weil viele Kinder das gar nicht wirklich beherrschen und wie du dein Kind darin schulst, zumindest den in der Schule geforderten Kopfrechenaufgaben gerecht zu werden. Starte ich mal mit der Beschreibung des Problems. Was genau ist denn das Problem? Was beobachten die Eltern? Was teilen sie mir mit, wenn es ums Rechnen geht, vor allem ums Kopfrechnen? Viele Eltern klagen darüber, dass ja, sobald die Aufgaben komplexer werden, das Kind das nicht mehr schafft, im Kopf zu rechnen. Manche Kinder können sogar noch nicht einmal eine Aufgabe im Zahlenraum bis 100 im Kopf rechnen. Sie müssen alles aufgeschrieben sehen. Und nun stellen natürlich die Eltern die Frage an mich: Ist das normal? Wie kann ich das fördern? Was braucht mein Kind bzw. was fehlt meinem Kind, weil es das nicht so gut kann? Zumal der Umstand so ist, dass ja viele Lehrkräfte das dringend und notwendig fordern und auch sehr viel üben. Es gibt Lehrkräfte, die schreiben immer wieder Kopfrechnentest und die Eltern werden beinahe wahnsinnig, weil natürlich die Kinder, die eben nicht so gut im Kopf rechnen können, hier regelmäßig nicht gut abschneiden. Da erinnere ich mich jetzt gerade an eine Frau, die bei mir, eine Journalistin, die mich mal besucht hatte in der Grundschule und hat einen Artikel über mich geschrieben. Und sie hat sehr krank ausgesehen. Und sie hat mir danach, nach der Unterrichtsstunde, als wir ins Gespräch kamen, dann berichtet, dass sie das Eckenrechnen gehasst hat, dass sie hier ein Trauma vom Eckenrechnen hatte oder hat, weil sie da in der Ecke stand, Kopf rechnen musste und es nicht beherrscht hat und alle Kinder haben sie überholt. Sie hatte richtig Angst vor diesem Kopfrechnen, vor diesem Eckenrechnen. Und so geht es sehr, sehr vielen Kindern, das dürfen wir nicht vergessen. Kopfrechnen ist etwas, eine Leistung, die separat vom Rechnen eigentlich ist. Man braucht noch ganz andere Kompetenzen, um das wirklich zu erledigen. Und vor allem, wenn ein Kind dann in Stress gerät, weil jemand auf die Antwort wartet, dann kann es gut sein, dass hier kompletter Rollladen runtergeht und dein Kind überhaupt keine einzige Aufgabe mehr wirklich rechnen kann. Dann kommt es natürlich vor, dass die Eltern dann zu mir sagen: Ach Gott, ich habe eine Aufgabe gestellt, eine ganz leichte, und mein Kind konnte sie nicht mehr rechnen. Das kann vorkommen, dann, wenn das Kind tatsächlich einen Stressschub kriegt und dann auch gar nicht mehr in der Lage ist, darüber nachzudenken. Also das ist die Problemstelle, dass die Eltern quasi nicht wirklich wissen, ist das wirklich gut, dass die Lehrkraft das so fordert. Mein Kind kann es nicht gut. Wie kann ich es fördern? Beziehungsweise, was stimmt mit meinem Kind nicht? Muss ich vielleicht irgendwie irgendwas nachschauen lassen oder braucht es irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel und so weiter? Ich werde dir erklären, wofür man das Kopfrechnen überhaupt braucht. Da gibt es zwei Perspektiven, nämlich die schulische Perspektive, die natürlich Kopfrechnen als separate Kompetenz übt. Ne? Sie Lehrkräfte behaupten oder stimmen alle darin überein, dass natürlich das eine wichtige Kompetenz ist. Man kann nicht immer quasi einen Zettel parat haben und die Aufgaben da aufschreiben. Aber ich habe es eben schon gesagt, Kinder leiden darunter, wenn sie nicht gut rechnen können. Dieses "Ich kann das nicht gut und auch nicht schnell ausrechnen", das setzt die Kinder in Stress und demzufolge werden der Selbstwert und natürlich auch die Lernfreude gebremst beim Kind. Das heißt, das Kind bekommt Angst, weil eine Leistung gefordert wird, die es gar nicht zeigen kann oder wo es gar nicht sich befähigt sieht. Ne? Also Schule möchte das als einzelne Kompetenz. Viele Lehrkräfte übertreiben es damit, die fragen das immer wieder ab, aus ja, ihnen wahrscheinlich gut taugenden Gründen, nämlich dass es sehr wichtig ist für den Mathealltag, ja, für das Alltagsleben quasi. Aber wie gesagt, es hängt sehr stark davon ab, wie sind denn die Rechenleistungen des Kindes allgemein. Und dann gibt es natürlich Kopfrechentests, immer wieder zu bestimmten Themen. Du kennst das auswendig gelernte oder das abgefragte Thema vor allem bei Multiplikation und Division. Ja, hier ist natürlich der Sinn und Zweck, dass die Lehrkraft immer wieder möchte, dass die Kinder das auswendig können und dann natürlich sehr, sehr viele Aufgaben immer wieder abfragt dann. Wie gesagt, wenn es verknüpft ist mit einem Spiel, so wie ich das vorhin erzählt habe von dieser Journalistin, die unter dem Spiel Eggenrechnen sehr gelitten hat, quasi, die davon auch traumatisiert wurde quasi, dann ist es noch mal auch, sage ich mal, anders zu werden. Ich würde sagen, Spiele sollen immer nur dann fürs Kind sollen Freude bereiten und sollen quasi auch das Kind quasi eine gewisse Freiwilligkeit bieten. Ich möchte bei dem Spiel nicht teilnehmen, also lass mich bitte außen vor. Und das ist häufig aber nicht der Fall. Oder die Kinder melden sich, die Lehrkraft müsste einschätzen, kann das Kind diese Aufgaben wirklich leisten? Entschuldigung. Oder bräuchte es Unterstützung, dann werde ich auf keinen Fall dieses Kind wählen, um die Aufgaben zu lösen. Das heißt, hier liegt es sehr stark in der Verantwortung der Lehrkräfte, hier damit quasi gut umzugehen. Es soll eine Übung sein, die dem Kind dient und nicht die das Kind stresst. Das sollten wir als Lehrkräfte immer gut im Kopf behalten, dass es tatsächlich eine Übung ist, die für das Kind gedacht ist, damit es tatsächlich im Alltag besser klarkommt mit Matheaufgaben oder mit den alltagsmathematischen Aufgaben. Genau, also wenn die Lehrkraft Addition- und Subtraktionsaufgaben auch abfragt, immer wieder, das kommt in der ersten Klasse sehr viel vor, dass dann auch eine gewisse Automatisierung angestrebt wird. Kind soll die Aufgaben bis 10 auswendig können und das schaffen auch viele Kinder, dass sie die Aufgaben bis 10 auswendig können. Vielleicht erinnerst du dich an das Ergänzen bis 10, die sogenannten verliebten Zahlen. Die rechnen sehr viele Kinder, können die auswendig, aber sie rechnen sie natürlich nicht mehr. Sie sagen sie auswendig auf. Die Frage bei der auswendig gelernten Geschichte ist ja immer, wem dient es und ist es tatsächlich so, dass dieses auswendig Gelernte auch nachhaltig ist, weil es verstanden wurde. Erst wenn es verstanden wird, da kennst du meine Meinung wahrscheinlich schon dazu, erst wenn etwas verstanden wird, dann macht es Sinn, das auswendig zu lernen. Also wir haben eine schulische Komponente, die quasi ein Interesse daran hat, dass dein Kind tatsächlich Kopf rechnet, schnell Kopf rechnet, gut Kopf rechnet. Und wie gesagt, Kopfrechnen wird oft verknüpft mit auswendig lernen. Ja, wie schnell kannst du was rechnen? Im Zahlenraum bis 10 ist es dann eher ein Auswendiglernen, auch bei der Multiplikation und Division. Werden Aufgaben gefordert, im Zahlenraum 100, im Zahlenraum 1000, im Kopf zu rechnen, dann beruht es natürlich nicht mehr auf Auswendiglernen. Man kann keine Aufgaben bis 100 auswendig, ja, sondern man kann nur Teilaufgaben auswendig, eventuell eine Zehnerüberschreitung, zum Beispiel bei 57 plus 37, dann wüsste man vielleicht, dass 7 plus 7 14 ist. Das ist was auswendig gelerntes, ja. Also, aber letztendlich muss eine Aufgabe von vorne gerechnet werden. Jetzt gibt es natürlich auch noch die persönliche bzw. die Erwachsenenperspektive. Und jetzt frag dich mal, wann brauchst du denn das Kopfrechnen im Alltag quasi? Bei mir ist es so, ich benötige das eigentlich nur, wenn ich einkaufe, ja, dann überschlage ich. Zum Beispiel, ich schaue, wie viel habe ich im Geldbeutel, wenn ich einkaufen gehe und ich weiß, ich habe zum Beispiel meine Karte nicht dabei, kann also nicht mit Karte bezahlen, dann werde ich einfach überschlagen und sagen, okay, reicht das oder nicht? Oder ich überlege mir, kann ich das jetzt noch mitnehmen oder nicht? Ja, da ist es gut, sowas zu können, wie zum Beispiel Zahlen, also Aufgaben, Rechenaufgaben zu bilden aus diesen Preisen, die man da hat, und diese dann aber auch mit der Überschlagsrechnung quasi ja zusammenzurechnen, sodass man weiß, reicht das Geld aus, was man dabei hat. Oder ich brauche das Kopfrechnen auch in der Buchführung, wenn ich Beträge zusammenrechne und dann einfach auch ganz genau wissen muss, okay, passt das jetzt oder nicht? Kleine Beträge rechne ich natürlich im Kopf, größere Beträge, da schreibe ich mir das natürlich auch auf. Oder man hat kleinere Multiplikationsaufgaben beim Backen. Ja, ich habe so und so viel Mehl brauche ich. Ich will es vielleicht aber auch zwei Kuchen backen, dann brauche ich das Doppelte und so weiter. Also auch Gewichtsumrechnung Umrechnungen. Ne? Wir benötigen als Erwachsene das Kopfrechnen in verschiedenen Situationen. Aber alle Aufgaben, die wir rechnen, sind nicht wirklich komplex. Und es sind immer Grundrechenarten. Ansonsten, ganz ehrlich, schreiben wir uns das auf. Und du ganz bestimmt auch. Oder wir nutzen den Taschenrechner. Jetzt im Moment ist es natürlich auch das Handy. Jeder hat einen Rechner auf dem Handy. Demzufolge kann man als Zusammenfassung sagen, Kopfrechnen ist für den Alltag wichtig, nicht für die Schule. Die Schule trainiert es mit deinem Kind, damit dein Kind im Alltag besser klarkommt. Es ist keine Kompetenz, die einfach nur für sich steht, weil es die Schule so will. So, und jetzt komme ich zur Frage, die mir viele Eltern stellen. Wann muss ich denn das Kopfrechnen üben? Muss ich es überhaupt üben, wenn meinem Kind das schwerfällt? Macht es vielleicht Sinn, das wegzulassen? Und mein Impuls an der Stelle ist, schau, dass dein Kind zuallererst das schriftliche Rechnen kann. Und zwar nicht schriftlich untereinander wie in der dritten, sondern überhaupt alle aufgeschriebenen Aufgaben sicher rechnen kann, sie auch verstanden hat und dann hier wirklich gut performt, bevor du das Kopfrechnen übst, was deinem Kind so schwerfällt. Warum? Ganz einfach. Die Schule fordert dieses Kopfrechnen, aber sie fordert auch das schriftliche Rechnen. Und zum Beispiel die Klassenarbeit wird ja hauptsächlich schriftlich abgeleistet. Und wenn die Lehrkraft mündlich was abfragt, also Kopfrechenaufgaben stellt und dafür auch dein Kind auch benotet, ja okay, dann ist es vielleicht nicht gut, wenn dein Kind im Moment nicht so gut performen kann, was das Kopfrechnen angeht. Aber wichtig ist, es muss zuallererst mal mit dem schriftlichen Rechnen klarkommen. Das heißt, es muss Aufgaben, die aufgeschrieben sind, erstmal rechnen können, verstanden haben und so weiter. Dann kannst du das Kopfrechnen üben. Große und spannende Frage. Warum kann ein Kind denn nicht Kopfrechnen? Was ist denn die Ursache? Was ist denn die Schwierigkeit daran? Also, wenn dein Kind nicht gut Kopfrechnen kann, dann geht es nicht immer nur ums Rechnen, sondern wir überlegen mal durch, dass also die Rechenaufgabe kommt ja von außen. Jemand spricht eine Aufgabe. Das ist ein auditiver Input. Das heißt, dein Kind hört, was die Lehrkraft sagt oder was du sagst. Hören ist also ganz, ganz, ganz wichtig. Dein Kind braucht also eine Hörfähigkeit. Es muss gut genug hören. Aber es braucht auch eine Merkfähigkeit. Es muss sich auch merken, was die Lehrkraft gesagt hat oder was du gesagt hast. Ja, jetzt gibt es viele Kinder, die haben eine geringe Aufmerksamkeitsspanne, die hören, aber vergessen sofort wieder und demzufolge wird natürlich auch die Aufgabe sofort vergessen. Das vielleicht erinnert dich das an dein Kind, wenn dein Kind immer wieder sagt, was hast du gesagt? Kannst du nochmal sagen, wie war die Aufgabe, wie war die Zahl? Das ist genau das, das Kind hört was, in dem Moment, wo es das hört, hat es das vielleicht noch für ein paar Sekunden kann es sich noch rückerinnern an diese Aufgabe, an diese Zahlen und dann ist es plötzlich weg. Es braucht nur einen Impuls von außen zu kommen, irgendein Geräusch, irgendeine Bewegung oder irgendeine Idee, die es in seinem Kopf zu einer ganz anderen Sache hat, ja, irgendein anderer Gedanke und schon ist die Aufgabe bzw. die Zahlen sind vergessen. Und je höher die Komplexität bei den Aufgaben, also je länger die Aufgaben sind bzw. wie schwieriger sind, vielleicht sind das auch Aufgaben, die dein Kind noch gar nicht wirklich gut rechnen kann, ja, desto höher ist die Anforderung an diese auditive Kompetenz, ja, weil kannst mal deinem Kind die Frage stellen, zum Beispiel, geh mal in die Küche, geh an den Kühlschrank, schau, im zweiten Fach liegt ein Paket Käse, mach das auf, hol zwei Scheiben raus und bring sie mir. Das ist keine Rechenaufgabe, nein, ich habe mich auch nicht geirrt, sondern das ist eine hohe Komplexität an die auditive Merkfähigkeit, ja, und das betrifft natürlich auch Aufgaben. Kann dein Kind sich eine längere Geschichte, die auditiv auf das Ohr trifft, quasi, kann es sich diese Sachen merken, ja. Und hier kommt ein wichtiger Impuls mit dazu, ne? Denke dran, die Lehrkraft wiederholt die Aufgabe nicht wirklich, vielleicht einmal, aber ja, in einem relativ kurzen Zeitraum, wenn sie mündlich abfragt, dann sagt sie die Aufgabe vielleicht einmal, eventuell zweimal, aber dann nicht mehr. Und das heißt, auch beim Diktieren, beim Diktat, bei den Wörtern schreiben ist es genauso. Die Lehrkraft sagt einen Satz oder ein Wort. Das Kind muss genau hören, muss sich das merken, also auditiver Input. Ne? Das Kind hört etwas, es muss es sich merken, Merkfähigkeit, auditive Merkfähigkeit. Und dann muss es das Wort aufschreiben, beziehungsweise die Aufgabe rechnen. Wir kommen gleich noch dazu, wie es denn die Aufgabe rechnet und warum an der Stelle schon eine große, ja, ein großes Problem entstehen kann, ja. So, gehen wir mal eine Beispielaufgabe durch mit hoher Komplexität, zum Beispiel die Aufgabe 348 plus 39. Ganz ehrlich, kannst du dir diese Aufgabe merken? Ich wiederhole es nochmal, 348 plus 39. Jetzt weißt du es wieder, ja, du hast es dir vielleicht ganz kurz gemerkt. Frage ist, wie hast du es dir gemerkt? Das ist sehr, sehr wichtig. Du hast es ganz sicher gehört, also dein Ohr muss ja, deine Hörfähigkeit muss ja funktionieren, also Kinder müssen hören können, gut genug hören können. Die Lehrkraft muss laut genug sprechen, du auch, damit das Kind es verstehen kann. Aber jetzt nochmal, weißt du die Aufgabe noch von eben? Und wie hast du sie dir gemerkt? Ich bin ganz sicher, du hast sie nicht permanent wiederholt. Das wäre nämlich notwendig, um diese Aufgabe sich tatsächlich über das Hören weiterhin zu merken. Man müsste sie sich permanent vorsagen. 348 plus 39, 348 plus 39. Ja? Und hast du das gemacht? Nein, da bin ich mir ganz sicher, du hast es nicht gemacht, weil das auch gar nicht gut funktioniert. Vielleicht kennst du das in Deutsch, wie gesagt, wenn dein Kind Wörter schreiben muss. Beobachte mal dein Kind, buchstabiert es das Wort oder die Wörter, buchstabiert es das? Zum Beispiel Schwimmbad, ja, und damit es es richtig schreiben kann, das ist eine Strategie. Ich höre etwas und ich versuche es auditiv wieder aufzunehmen und es mir vorzusagen. Also müsstest du die Aufgabe permanent dir vorgesagt haben. Und ich glaube nicht, dass du das gemacht hast und ich glaube auch nicht, dass das die Kinder machen, vor allem, weil sie sich auch gar nicht trauen, diese Aufgabe ständig zu sagen. Und selbst wenn man sie ständig wiederholt, du weißt ja auch genau, du wirst sehr schnell abgelenkt. Da kommt irgendwas, irgendeine Bewegung, jemand, der dich anspricht oder ein Geräusch und schon bist du durcheinander. Wie war das jetzt noch mit der Aufgabe? Wie hieß die Aufgabe? Ja, 348 plus 39. Also schau noch mal ganz genau, was hast du denn eben gemacht? Ich bin mir sicher, du hast dir die Aufgabe aufgeschrieben. Ich nenne das einen inneren Spickzettel erstellen, ja, um die Aufgabe aufzuschreiben und dann in aller Ruhe auszurechnen. Also können wir hier ganz klar sagen, wenn ein Kind den inneren Spickzettel nicht beschreiben kann oder vielleicht gar nicht weiß, wie es den Spickzettel beschreibt, wie so etwas tut, so einen Spickzettel herstellt und damit es nicht angewiesen ist auf die auditive Merkfähigkeit, dass es sich permanent die Aufgabe wiederholen muss, dann könnte darin eine Ursache liegen, dass dein Kind eben das Kopfrechnen nicht so gut kann. Also nochmal Wiederholung. Die Hörfähigkeit muss stimmen und die Merkfähigkeit. Ja, das Kind muss sich etwas merken können. Zumindest so lange, bis es innerlich aufgeschrieben hat. Also haben wir schon drei wichtige Sachen. Es muss hören können. Es braucht eine Aufmerksamkeitsspanne. Es muss sich also diese auditive Geschichte kurzfristig merken, damit es diese innerlich aufschreiben kann. Dritte Kompetenz, ein inneres Aufschreiben oder einen inneren Spickzettel erstellen. So. Und was wird also noch benötigt? Hier muss das Kind jetzt innerlich auf diesen Zettel zurückgreifen können und muss diese Aufgabe innerlich ausrechnen. Das wäre die letzte Fähigkeit. Ich muss natürlich, wenn ich das aufgeschrieben habe, auch daran arbeiten können, es immer wieder abrufen und daran arbeiten. Die Frage ist also nicht, hat dein Kind nicht genug auditive Merkfähigkeit? Das kann schon sein, dass die sehr kurz ist generell. Aber es muss auch schaffen können, es sollte es auch schaffen können, sich das Ganze innerlich aufzuschreiben und daran zu arbeiten. Und das ist die Kompetenz, die vielen Kindern schwerfällt. Ja. Wir sind also bei der Frage nach dem, warum kann ein Kind nicht Kopf rechnen? Was ist die Ursache? Was ist die eigentliche Schwierigkeit? Ganz stark daran, nämlich zu sagen, schau doch mal nach der visuellen Wahrnehmungskompetenz bei deinem Kind. Ja, also was genau ist denn visuelle Wahrnehmungskompetenz? Ich tu es mal, versuch es mal ein bisschen zu beschreiben, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Ja, also du hast zum Beispiel einen auditiven Input. Jemand sagt eine Aufgabe, das Kind muss sich die Aufgabe, muss sie hören, muss sie sich kurz merken, muss sie dann aufschreiben. Ja, und jetzt geht diese innere Wahrnehmung weiter. Es muss es quasi diese Aufgabe vor dem inneren Auge sehen, ja, dann damit arbeiten, das Ergebnis produzieren und dieses Ergebnis wieder entweder auditiv weitergeben, indem es der Mama, der Lehrerin antwortet, ich habe es ausgerechnet, es ist so und so viel, oder es gibt einen haptischen Input, also einen kinästhetischen, das Kind schreibt die Lösung auf. Das wäre also der Weg, wie ein Kind quasi beim Kopfrechnen vorgeht. Und ganz ehrlich, als ich eben die Aufgabe gesagt habe, ich bin mir ganz sicher, du hast es dir aufgeschrieben, schau noch mal jetzt die Frage von mir, wie du das genau aufgeschrieben hast. Da gibt es nämlich auch sehr, sehr, sehr viele Unterschiede. Also, es könnte sein, dass du diese Aufgabe, schreib sie noch mal hin, 348 plus, wie war's? 39, genau. Also schreib dir diese Aufgabe jetzt mal ganz bewusst innerlich auf. Ne? Schau mal, ob du das dazu die Augen schließen musst oder ob du sie offen haben kannst, ja, damit du tatsächlich diese Aufgabe siehst innerlich. Ja, jetzt die Frage, wie sehen deine Zahlen aus? Hast du die Aufgabe hintereinander geschrieben mit vielleicht einem Plus und einem Gleichzeichen? Also wie so eine Aufgabe wie du sie kennst in den Lehrwerken, in den Büchern deines Kindes? Oder hast du sie vielleicht schriftlich untereinander geschrieben? Ja, die 348, unten drunter die 39 an die richtige Stelle, vielleicht sogar einen Strich darunter gemacht. Ist die Frage, hast du auch noch ein Plus dazu geschrieben? Und dann die Frage, wie sehen denn die Zahlen aus? Sind die groß geschrieben oder klein geschrieben? Sind die schwarz auf weißem Hintergrund oder weiß auf schwarzem Hintergrund? Ist völlig unterschiedlich. Wenn ich in Schulen Fortbildung gehalten habe zum Thema Würfelhaus und Rechnen, dann habe ich diese Frage immer gestellt. Ne? Rechne, ich sag dir eine Aufgabe und schau mal, was passiert. Die meisten Lehrkräfte rechnen sofort. Ne? Die wissen dann genau so und so rechne ich das und dann produzieren sie das Ergebnis. Der Prozess aber, wie ich in meinem Kopf arbeite, sogenanntes Kopfrechnen, damit ich ein Ergebnis produzieren kann, was auch richtig ist, dann am Ende also auch noch stimmt, den Prozess, den haben wir als Erwachsene gar nicht mehr so auf dem Schirm. Das ist aber genau der Prozess, den du brauchst, das Verständnis für diesen Prozess, damit du dein Kind verstehen kannst und damit du genau sehen kannst, an welcher Stelle ist dein Kind denn ausgestiegen, ja? Wo genau liegt das Problem? Das ist genau das, was wir jetzt herausfinden müssen. Wo genau hat mein Kind denn eine Problemstelle entwickelt, an der ich mein Kind oder da, wo muss ich mein Kind unterstützen, ist die große Frage. Also sprechen wir jetzt darüber, wie du deinem Kind helfen kannst, das innere Aufschreiben zu üben. Genau das, was du machst, ja. Du schreibst es innerlich auf. Und du darfst jetzt hier aber als Mama, als Papa, als Oma, Opa, egal was, oder als Lehrkraft auch, du darfst hier das Kind, du darfst es nur anleiten, du darfst es nicht einengen in dem, was es sehen soll. Das ist ganz wichtig, weil ich habe dir eben erklärt, dass die Menschen das ganz unterschiedlich machen. Jeder hat da seine eigene Idee dazu. Die einen schreiben die Zahlen groß, die anderen schreiben sie vielleicht farbig, die dritten machen sie hintereinander, die Aufgaben untereinander. Das ist wirklich egal. Leite dein Kind an, überhaupt einen Spickzettel zu schreiben, aber nicht, wie der Spickzettel aussehen soll. Das ist ganz wichtig, bevor ich dir jetzt erkläre, wie du das machst. Also, es kann sein, dass deinem Kind diese Kompetenz der inneren Wahrnehmung, des inneren Sehens, des inneren Arbeitens quasi, dass deinem Kind das schwerfällt. Ich gehe mal sehr stark davon aus, weil sonst würde dein Kind schon einige Aufgaben wirklich im Kopf rechnen können. Ich mache aber hier schon eine kleine Einschränkung, denn du solltest auf keinen Fall Aufgaben mit deinem Kind üben, die eine hohe Komplexität haben. Wir haben ja vorhin über Komplexität gesprochen. Das heißt, je länger die Aufgabe ist, je größer der Zahlenraum, desto mehr muss man sich natürlich kurzfristig merken über die auditive Merkfähigkeit. Und dann muss man sich das noch innerlich aufschreiben, was ja auch länger dauert. Deswegen würde ich sagen, fange bitte mit einfachen Zahlen an, wenn du das übst. Wenn du merkst, ein Kind hat sowieso generell Probleme mit der visuellen Wahrnehmung, dann musst du das noch sehr viel intensiver und noch sehr viel kleiner machen, das Ganze. Also du musst intensiver üben und das Ganze, die ganze Komplexität noch, weniger machen. Also wenig Komplexität heißt kleine Zahlen, kleine Aufgaben. Vielleicht beginnst du auch überhaupt erstmal mit Zahlen. Vielleicht beginnst du aber auch erstmal mit Farben und Formen, ja, damit dein Kind überhaupt irgendwas im Kopf sieht. Jetzt vielleicht ist es hier an der Stelle wichtig, dass du erstmal weißt, wie du herausfinden kannst, ob das die Problemstelle ist. Wir gehen sie nochmal ganz kurz durch. Also dein Kind muss hören können. Wenn dein Kind hören kann, check, Haken dran, ja. Dein Kind muss sich Gehör das ganz kurzfristig merken, die auditive Merkfähigkeit, ja. Zumindest mal wiederholen können für dich. Wie ist die Aufgabe? Kannst du sie wiederholen? Wenn das ist, check, Haken dran. Wenn hier schon Problemstellen sind, dass dein Kind noch nicht mal, wenn du was gesagt hast, direkt wiederholen kann, ja. Oder wenn dein Kind, wenn du so einen Auftrag gibst, wie ich das anfangs erklärt habe, geh in die Küche, im Kühlschrank, im zweiten Fach liegt ein Päckchen mit Käse, hol da so und so viel Scheiben raus, bring sie mir ins Wohnzimmer. Wenn dein Kind so eine lange, das kannst du natürlich auch kürzer machen, schau mal, wo dein Kind aussteigt, ne? Wenn dein Kind wirklich auditive Wahrnehmungsprobleme hat, also quasi sich Gehör, das nur ganz schwer merken kann und auch nicht wirklich, auch nicht kurzfristig, ja, dann hast du da eine Herausforderung. Da würde ich an der Stelle tatsächlich auch nochmal das vielleicht begutachten lassen, schauen, ob du da einen Experten findest, der diese auditive Wahrnehmung erstmal feststellt, ne, wie ist denn der Stand, und dann auch mit dir durchgeht, was du für dein Kind tun kannst, damit es tatsächlich in der auditiven Wahrnehmungsfähigkeit üben kann und besser wird, ja. So, dann haben wir ja das nächste Thema, das innere Aufschreiben, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel bemerkst, dass dein Kind, wenn vielleicht erzählst du mit deinem Kind Geschichten, ganz sicher wirst du das tun, ja, dann, und du fragst vielleicht dein Kind, ja, ne, was hast du dir denn gemerkt von der Geschichte, oder was denkst du denn, wie sieht denn für dich der Prinz, die Prinzessin aus, ja, und dein Kind kann überhaupt, hat keine Fantasie, kann überhaupt nichts beschreiben, großartig, oder andersrum, du beschreibst deinem Kind, wie der Prinz aussieht für dich, ne, und dann fragst du, na, kannst du dir ein Bild von diesem Prinz machen? Also schafft es dein Kind tatsächlich, das, was es hört, wieder in Bilder umzusetzen, oder auch das, was es sieht? Ne? Du zeigst deinem Kind etwas, dein Kind merkt sich das alles, du machst das Buch weg, ne, ein schönes Bild, und dann gehst du ins Detail und fragst dein Kind, na, was hast du dir denn gemerkt? Weißt du noch, was der Prinz anhatte oder die Prinzessin, wie viele Steine waren auf der Krone, welche und so weiter. Also, ne, versuch mal bei deinem Kind herauszufinden, inwiefern dein Kind in der Lage ist, visuell innerlich zu arbeiten, also das, was außen gesehen wurde, nach innen zu nehmen. Also wie gesagt, wir haben einen Prozess, das ist kein reiner visueller Prozess. Dein Kind sieht außen nicht die Aufgabe, weil sonst würde es außen die Aufgabe sehen und auch außen gesehen arbeiten, sondern es hört die Aufgabe. Das ist also ein auditiver Input, ja. Und das heißt, da sind andere Fähigkeiten noch mit integriert, ne, die ich eben schon besprochen hatte. Also beginne mit einfachen Zahlen, zum Beispiel mit der 43. Ne, du sagst deinem Kind, leg doch mal den Kopf auf den Arm, ja, schließe deine Augen. Auch das ist ein diagnostisches Instrument. Kann dein Kind die Augen schließen oder muss es den Kopf ablegen auf den Arm, damit es die Augen nicht aufmacht, ja? Wenn ein Kind die Augen nicht wirklich lange schließen kann, nur ganz kurz, dann ist das auch schon diagnostisch wichtig, weil dann weißt du, okay, meinem Kind fällt es schwer, quasi innerlich zu arbeiten. Es sieht wahrscheinlich gar nichts, außer schwarz, alles, ja? Also, genau, dann sage deinem Kind, stell dir mal die Zahl 43 vor. Ja, wie sieht die bei dir aus, wenn du die Augen zu hast? Und jetzt kann sein, dass das Kind sagt, ich sehe nichts, ja, da kommt dieses, ich sehe nur schwarz, ja. Dann musst du natürlich schauen, wenn dein Kind noch nicht mal eine Zahl aufschreiben kann, innerlich oder sehen kann, dann würde ich starten mit Formen und Farben, ja. Halte deinem Kind immer wieder eine Farbe vor Augen, sag, schließ die Augen, ja, stell dir diese rot vor, ja, siehst du irgendwas, ja. Wenn dein Kind immer nur schwarz sagt, bleib dran, versuch deinem Kind wirklich die Möglichkeit zu bieten, innerlich irgendwie ins innere Sehen zu kommen, ja, mit guten Übungen außen, also immer wieder Farben zeigen, immer wieder bestimmte Formen mit Formen arbeiten, ja, dann kannst du die Formen hintereinander, ein Kreis, ein roten Kreis, ein blaues Dreieck, ja, ein gelbes Quadrat und dann sagen, stell dir mal diesen, diese Formen vor mit den entsprechenden Farben. Also das ist leichter, sag ich mal, am Anfang, als jetzt mit Zahlen direkt zu arbeiten, weil die Zahlen ja auch schon wieder mit Rechnen zu tun haben und dein Kind sicherlich auch wieder emotional da vielleicht auch ganz anders drauf reagiert. Also wichtig ist, dass du dein Kind genau beobachtest und immer wieder fragst, was siehst du denn und wie siehst du das? Ne, wenn ich dir jetzt sage, stell dir die 43 vor oder ne, stell dir einen weißen Zettel vor, ja, oder stell dir vor, du sitzt an deinem Schreibtisch oder stell dir vor, du sitzt am Küchentisch, ja, was natürlich schwieriger ist. Oder schau mal, ob du eine weiße Fläche siehst, wäre einfacher, ja. Ob du weiß sehen kannst oder was, oder kannst du auf die schwarze Fläche eine Zahl schreiben, die 43, und welche Farbe hat sie denn für dich, ne? Also schau mal, wie du da an dein Kind rankommst. Kann man nicht pauschal sagen, man braucht da sehr viel Feingefühl und Gespür fürs Kind, aber wichtig ist, dass du genau beobachtest, wie geht dein Kind vor, was sagt es, ja, komme ich überhaupt da dran, ja? Dann, wenn es sagt, ja, ich habe die 43 aufgeschrieben, du kannst es auch anleiten, kannst sagen, okay, nimm deinen Stift, welche Farbe auch immer das Kind ausgewählt hat, und schreibe zuerst die 3 oder die 4, je nachdem, wie dein Kind arbeitet. Schreibt es zuerst die 1 auf oder erst die 10er, ne? Das ist ja auch unterschiedlich. Dann, okay, schreibe erst die 3 auf, ne? Und jetzt vorne dran, links davon, die 4. Siehst du deine 43, ja? So, und dann... Und dann schaue, wenn dein Kind sagt, ich habe es aufgeschrieben, nochmal drüber reden, wie sieht es aus, lass die Augen zu und es siehst du die Zahl. Okay, und erst wenn dein Kind Zahlen aufschreiben kann, erst wenn das funktioniert, dann begib dich an kleine Aufgaben, zum Beispiel plus 12, ja. Dann plus 2 wäre auch möglich, einstellige einer dazu zu geben. Klar, du kannst also Komplexität ganz wenig steigern. Ne, du kannst sagen, es ist eine Plusaufgabe. Schreib dir das Pluszeichen auf. Wo schreibst du das hin? Hinten dran, unten drunter, wie auch immer. Kinder aus der dritten Klasse schreiben meistens untereinander, wenn sie das schaffen im Kopf, ja. So, und dann übst du einfach immer mehr Komplexität reingeben. Aber Vorsicht, nicht zu weit gehen. Ich habe es vorhin schon gesagt, bitte nicht weiter, als du selbst im Kopf rechnen würdest. Und ganz ehrlich, wir rechnen keine Zahlen im Zahlenraum bis 1000. Rechnungen bis 1000 vermeiden wir. Ja, die meisten Menschen, die ich kenne oder ne, im Durchschnitt, ja, die rechnen jetzt einfache Aufgaben, aber sobald es ein bisschen schwieriger wird, dann nehmen wir uns zur Sicherheit einen Zettel, schreiben es auf oder wie gesagt, nehmen das Handy oder den Taschenrechner. Also überfordere auch dein Kind darin nicht, sondern schau genau, was wird denn gefordert in der Schule, wie weit soll mein Kind das können, was wird gerade geübt, was erwartet die Lehrkraft und das übst du dann mit deinem Kind. Aber beginne leicht und beginne einfach mit wenig Komplexität. Zum Schluss will ich noch ein paar Fragen, die damit zusammenhängen, beantworten. Du hast dir vielleicht die Frage gestellt, warum die Zahlen in den Kopf schreiben und nicht mit Würfelbildern rechnen, weil Eltern, die wir begleiten, ja, deren Kinder ja lernen, mit Würfelbildern im Kopf zu arbeiten, ja, die werden sich jetzt vielleicht fragen, warum sagt die Christine nicht, mein Kind soll sich die Würfelbilder vorstellen. Weil die Würfelbilder am Ende sollen nur eine Brücke darstellen. Kein Kind muss sich die Zahl 78 als Würfelbild komplett vorstellen, sondern das Würfelbild ist nur eine Brücke zur Zahl und wird nur gebraucht, wenn ich im Moment nicht weiß, was ich mit der Zahl anfangen soll. Also geht es jetzt beim Kopfrechnen definitiv um Zahlen und dein Kind sollte natürlich auch rechnen können, sonst brauchst du ja nicht mit dem Kopfrechnen anfangen. Also übe quasi mit deinem Kind das Rechnen außen, ja, mit Würfelbildern, da kommt dein Kind sehr, sehr schnell voran und wird das gut schaffen, ja, wird sehr schnell verstehen, wie Rechnen funktioniert, aber erst dann, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist die Voraussetzung dafür, dass du dann anfangen kannst, Kopfrechnen zu üben. So, dann ist es natürlich wichtig, dass dein Kind, wenn du 10er-Überschreitungsaufgaben übst, das kann ja sein, dass die Lehrkraft deines Kindes das abfragt in der Schule, ja, 10er-Überschreitungen, dann, ist es sehr wichtig, dass dein Kind natürlich die Rechenstrategien kennt, wie es da zum Ergebnis kommt. Nochmal, bitte übe keine Kopfrechenaufgaben, die dein Kind nicht außen auf dem Blatt rechnen könnte. Ja? So, und dann zum Schluss vielleicht noch der Tipp oder die Frage der Eltern ist ja immer, woher weiß ich, wie viel muss ich üben, wann mein Kind es kann, wann es fertig ist. Also orientiere dich ganz, ganz stark an deinem Kind. Schau genau, wie es reagiert, was es braucht, um dahin zu kommen. Übe nicht zu lange, ja, weil Kinder, die visuelle Herausforderungen haben, denen das schwerfällt, innerlich zu arbeiten, du kannst ja keine 10 Minuten Kopfrechnen üben, ja, weil das strengt die unglaublich an. Beobachte dein Kind, vielleicht gähnt es ja, ja, oder vielleicht ist es dann plötzlich dann doch weg, abgelenkt mit seinem Kopf. Das ist ein Zeichen dafür, dass es überanstrengend ist. Also mach die Übungen kurz, ja, einfach, wenig Komplexität, aber auch kurz in der Zeitdauer. Ne, und sei ein Lernbegleiter. Fordere dein Kind nicht zu viel heraus, sondern unterstütze es. Wie gesagt, wir haben am Anfang festgestellt oder ich habe gesagt, das Kopfrechnen ist letztendlich für den Mathe-Alltag des Kindes. Es soll ihm dienen und es soll dein Kind nicht stressen. Ja? Sei also geduldig, wenn du mit deinem Kind arbeitest und fördere die visuelle Wahrnehmung immer zwischendurch auch mit. Das kannst du auch mit Wörtern machen, ganz genauso. Wenn dein Kind gelernt hat, die Wörter sich vorzusagen, damit es das Wort schreiben kann, das ist auch keine gute Strategie, weil viele Wörter werden nicht so geschrieben, wie man sie spricht. Das heißt also, auch hier kannst du mit der inneren Vorstellung des Kindes arbeiten und deinen Kindern schulen, die Wörter abzuspeichern und dann innerlich zu sehen und wieder abzurufen. Ist genau der gleiche Prozess wie jetzt bei der Beschreibung des Kopfrechnenübens. Ja? Und dann am Ende noch ganz wichtig, Lernen ist Eigeninitiativ, ja. Das Kind muss es lernen wollen und das Kind muss einen Sinn darin sehen. Deswegen würde ich unbedingt an der Stelle die intrinsische Motivation beachten. Will dein Kind von sich aus wirklich Kopfrechnen üben? Weil das vielleicht die Lehrkraft ständig abfragt in der Schule und dein Kind gestresst ist und es sagt, ich muss es können, ich will das können, dann rede aber mit der Lehrkraft, dass es eine Zeit dauern wird, bis dein Kind soweit ist. Vielleicht kommt es auch nie zu diesen komplexen Aufgaben, aber es macht schon Sinn, ne, für dein Kind eine gewisse Kopfrechenfähigkeit einfach parat zu haben. Ne, aber im Vordergrund steht, braucht es dein Kind oder ist es nur für die Schule? Also lass dein Kind auf keinen Fall stressen oder ärgern, wenn es nur für die Schule ist und dein Kind nicht wirklich im Alltag dient. In diesem Sinne, alles Gute für euch.